Also klar, habe ich das Broken Heart Syndrom jetzt, weil mein Kind ist gerade gestorben. Ich hatte auch schon mal überlegt, zu einem Medium zu gehen und Kontakt aufzunehmen zum Jenseits. Nur zu Hause, nur mit der Trauer sein, nur mit den eigenen Gedanken und Gefühlen sein, das würde ich nicht aushalten. Und deswegen habe ich eigentlich relativ schnell auch wieder versucht zu schreiben. Man überlebt es. Es gibt ein Leben auch danach, denn es fühlt sich ja in dem Moment so an, als ob das Leben jetzt zu Ende wäre. Als ob man immer in diesem Loch drin sitzen würde, immer in diesem Nebel. Aber das ist nicht wahr.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Katja Lewiner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, heute mal wieder aus Berlin, weil unsere heutige Gästin Katja Lewiner hier wohnt. Herzlich willkommen, Frau Lewiner.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die erste Frage ist immer die gleiche. Wann haben Sie das letzte Mal an Ihren Tod gedacht?
Vorhin. Also ich mache das tatsächlich sehr, sehr häufig.
Ist es natürlich auch ein bisschen sozusagen suggestiv, weil wenn die Leute sich auf diesen Podcast vorbereiten, denken sie natürlich vielleicht auch manchmal an ihren Tod, aber können Sie es noch ein bisschen näher beschreiben, inwiefern vorhin?
Also ich mache das ungefähr einmal die Stunde sowieso, aber in diesem konkreten Fall ging es darum, dass ich meinem Freund gesagt habe, wo die ganzen Texte auf meinem Computer liegen, die er veröffentlichen soll in einem schönen kleinen Sammelband, falls ich jetzt vorher noch sterben sollte, bevor ich das selber machen kann.
Wusste er das vorher noch nicht?
Nee, wir haben vorher nicht drüber gesprochen und ich habe so viele interessante Projekte irgendwie in der nächsten Zeit, dass ich weiß, ich werde dieses Projekt jetzt zum Beispiel irgendwie nicht verwirklichen können. Das passt jetzt nicht rein. Und ich dachte irgendwie auch an das Auskommen meiner Kinder und dachte so, oh, posthum. So ein Bändchen mit Katja Lewiners gesammelten ersten 100 Texten oder so. Das würde ganz schön vielleicht doch noch Reibach machen.
Bevor wir jetzt noch weiter über das Thema schon reden, wo wir schon mittendrin sind, jetzt stelle ich Sie noch ein bisschen ausführlicher vor. Katja Lewiner ist mit Büchern über Sex bekannt geworden. Sie hat zuerst eins über weibliche Sexualität geschrieben. Sie hat Bock, heißt das. Dann eines über männliche Bock, Männer und Sex. Und 2022 dann noch das Buch Ex 20 Jahre, 10 Männer und was alles schiefgehen kann. Jetzt erscheint ihr neues Buch, Was ist schon für immer? Es enthält Essays über den Tod, das Sterben und das Trauern. Damit ist sie die perfekte Gästin für diesen Podcast, aber wie es bei diesem Podcast leider dann oft der Fall ist, hat es auch einen traurigen Hintergrund, dass sie so ein guter, passender Gast für den Podcast ist, weil 2021 starb Katja Lewiners damals 7 Jahre alter Sohn Edgar. Und kurze Zeit später erhielt sie selbst die Diagnose einer schweren, nicht heilbaren Herzkrankheit. Trotzdem sitzen Sie jetzt hier, lächeln. Wie machen Sie das?
Ach, ja, das ist so die Frage nach meiner Unverwüstlichkeit, die ich mir auch ab und an stelle und die ich nicht wirklich gut beantworten kann. Wahrscheinlich habe ich einfach Glück gehabt, dass ich irgendwie eine wahnsinnige Portion Optimismus abbekommen habe vom Schicksal, von meinen Eltern, von ich weiß nicht wem, dass ich dann doch immer irgendwie schaffe, weiterzumachen, wenn was auch immer passiert.
Ich habe die zwei Schicksalsschläge, ist auch so ein komisches Wort, aber vielleicht kann man es so nennen, angesprochen. Und im Buch schreiben Sie, wie Ihre Krankheit diagnostiziert wurde und dann, ich lese das mal vor, nur wenige Monate zuvor war Edgar, mein 7-jähriger Sohn, gestorben. Einfach so aus dem Nichts heraus. Gerade noch hatte er Bauchschmerzen gehabt, im nächsten Moment lag er bewusstlos in meinen Armen. Zugegeben, es fällt mir schwer, das zu schreiben. Nicht nur meinetwegen, sondern vor allem ihretwegen. Natürlich trauere ich noch immer um mein Kind und so wie es aussieht, werde ich das den Rest meines Lebens tun. Aber der Gedanke an seinen Tod ist für mich alltäglicher geworden. Er begleitet mich schließlich schon seit 2,5 Jahren jeden einzelnen Tag. Ihnen hingegen wird es vermutlich nicht viel anders gehen als den meisten Menschen, die mit meiner Geschichte konfrontiert sind. Sie fühlen sich sehr, sehr unangenehm berührt. Ungefähr so unangenehm, als würde sich ein Elefant mit all seinen 4 dämmigen Stampfern auf ihrem Brustkorb stellen. Ich wusste das ja, dass ihr Sohn gestorben ist, bevor ich angefangen habe zu lesen, hatte es dann aber trotzdem nicht ganz präsent, als ich dann las. Und als ich dann las, ging es mir tatsächlich so. Mhm. Also das Bild mit den Stampfern des Elefanten hat gestimmt und ich habe dann ausgerechnet, Edgar muss ungefähr das gleiche Geburtsjahr gewesen sein wie mein Sohn, wie einer meiner Söhne. Den habe ich dann gleich angerufen. Ist natürlich ein bisschen irrational, aber ich habe ihn dann gleich angerufen, gefragt, wie es ihm geht. Also ja, es ist einfach, man kann sich als, wenn man selbst Vater oder Mutter ist, wahrscheinlich fast nichts Krasseres vorstellen als das, was sie schreiben. Aber ich glaube, wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas zutrauen. Deswegen würden Sie es vielleicht noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Wie kann das sein, dass ein 7-jähriges Kind einfach so aus dem Nichts stirbt?
Also tatsächlich wissen wir das bis heute nicht genau, was da passiert ist. Also so eine Obduktion kann ja nicht mehr rekonstruieren, was im Körper eines Menschen zum Zeitpunkt seines Todes wirklich vorgefallen ist, oder in den meisten Fällen kann man das nicht mehr. Und also es gibt zwei Theorien, die irgendwie möglicherweise ineinander greifen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch ganz etwas anderes. Also die behandelnden Ärzte und Ärztinnen dann im Klinikum gingen von einem plötzlichen Herztod aus, weil für die einfach alles dafür gesprochen hat. Bei der Obduktion kam dann heraus, dass das mit dem Darm auch etwas nicht stimmte. Aber das ist so ein bisschen, also das kann auch quasi während dieser ganzen Reanimationsprozedur passiert sein, dass da einfach Teile schon minder durchblutet wurden und so weiter. Also, und das sind im Grunde diese beiden Theorien, die es gibt. Das kann auch gleichzeitig passiert sein, also dass er tatsächlich etwas mit dem Darm hatte und das Herz aber nicht mitgekommen ist. Wir haben sehr großes Glück gehabt mit Ärzten und Ärztinnen, die sich für uns ins Zeug gelegt haben, dass das eine Gensequenzierung veranlasst wurde zum Beispiel, dass schon geschaut werden konnte, was kann da eigentlich gewesen sein bei ihm mit dem Herzen. Und bei mir war dann plötzlich auch eine sehr, sehr ausgeprägte Herzsymptomatik da, von der ich eigentlich dachte, das ist bestimmt psychosomatisch. Also klar, habe ich das Broken Heart Syndrom jetzt, weil mein Kind ist gerade gestorben. Natürlich muss ich darauf irgendwie reagieren. Also das war so die naheliegendste Erklärung. Aber dann kam auch sehr, sehr schnell raus, dass das Herz ist natürlich irgendwie auch ein sehr, sehr emotionales Organ. Und dass sich meine Symptomatik so verschlimmert hat nach seinem Tod, hatte natürlich psychische Gründe, aber wie wir dann feststellten, mein Herz war auch schon sehr angegriffen von dieser Erkrankung. Das ist eine Herzmuskelerkrankung, die eben, wenn man Pech hat, zum plötzlichen Herztod führen kann. Und das ist oft auch das erste Symptom. Also Mensch kippt einfach plötzlich um und da merkt man erst, oh, da war ja was.
Man könnte einerseits denken, jemand ist gestorben, dann ist der Grund auch nicht mehr so wichtig. Aber ich stelle mir so vor, dass man das schon unbedingt wissen will, oder? Dass es einen nicht loslässt, weil man sich immer wieder fragt, wie kann das passieren?
Absolut, absolut. Für mich war das sehr, sehr wichtig. Für meinen Mann oder Ex-Mann inzwischen war es nicht so wichtig. Der hatte das Gefühl, es bringt ja unser Kind auch nicht zurück. Aber ich habe das Gefühl, so nicht loswerden können, dass wenn wir das wissen, dass wir dann wie eine Art Abschluss haben können. Man hat natürlich niemals einen Abschluss von der Trauer oder von dem Verlust, aber so wie zu einem bestimmten Lebensabschnitt, genauso wie die Beerdigung auch ein Abschnitt war. Ich kann mich erinnern, dass wir eine große Erleichterung hatten, als die Beerdigung vorbei war und es war so wie, okay, jetzt ist sein Körper unter der Erde und jetzt können wir hinter diesem Punkt einen Punkt machen. Und genauso ist es so ein bisschen so ähnlich, stellte ich mir das vor mit der Todesursache. Aber es ist immer noch ein Nebel.
Wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie dann, man denkt immer so an so ein schwarzes Loch, in das man fällt? Ich habe dann, ja, vorhin habe ich ja gesagt, ich habe an meine eigenen Kinder gedacht. Dann habe ich so ein Bild gehabt, ja, alle Rollläden runtermachen, alle Telefone ausstecken, mit nichts was zu tun haben wollen. Und man kann sich es Gott sei Dank nicht vorstellen, wie es wirklich wäre, aber können Sie es vielleicht versuchen, so ein bisschen zu beschreiben? Wie war das danach? Was war das für ein Gefühl?
Das ist ganz schwer zu beschreiben, weil es, glaube ich, vor allen Dingen Schock war in den ersten Wochen und Monaten, in dem man so ein bisschen wie in Watte gepackt, und das Wort Nebel, das ich eben benutzt habe, trifft es dann doch ganz gut, also wie in Watte gepackt in so einem Nebel durch das Leben geht und sich eigentlich wie in so einem Traum wähnt. Also weil es gab ja keine Vorbereitung darauf, es gab keine Krankheit, es gab keinen Unfall, es gab nichts. Also es ist einfach zu Hause an dem gewöhnlichsten aller Orte ohne irgendeine äußere Einwirkung passiert. Und das war, ich finde bis jetzt keine Worte dafür, weil es einfach jenseits allen Vorstellbaren ist. Immer noch. Immer noch. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann sehe ich uns einfach nur so stumpf vor uns hingehen, machen, in Zeitlupe. Und natürlich haben wir sehr viel geweint. Aber ich glaube, dass dieses wirkliche Verarbeiten, dieses in die Tiefe gehen, zu den Gefühlen kommen, dann auch wirklich erst nach dieser Schockphase passiert ist.
Ich meine, so wie sich das so bildlich vorstellt, dann stelle ich mir jetzt so vor, man ist so ganz tief unten irgendwie untergegangen und offensichtlich sind sie ja langsam wieder raufgekommen, sonst könnten sie jetzt ja auch nicht hier so neben mir gegenüber sitzen. Können sie das irgendwie festmachen an einem bestimmten Zeitpunkt oder an einer bestimmten Sache, die passiert ist, wo sie langsam wieder quasi aufgetaucht sind?
Ich glaube, mir hat meine Arbeit sehr geholfen. Ich hatte wenige Monate nach Edgars Tod eine Buchveröffentlichung und wir haben das schon so ein bisschen geschoben alles, aber und man fragte mich auch, und sollen wir das jetzt einfach um ein Jahr noch verschieben oder so? Sollen wir wirklich noch warten? Und ich wusste, ich kann nicht warten. Ich muss irgendwie weitermachen, denn dieses nur zu Hause, nur mit der Trauer sein, nur mit den eigenen Gedanken und Gefühlen sein, das würde ich nicht aushalten. Und deswegen habe ich eigentlich relativ schnell auch wieder versucht zu schreiben. Also ich habe bestimmt 2 Monate Pause gemacht oder so, wo einfach nichts ging so. Und dann so ganz langsam angefangen, Wort für Wort. Und es kam wirklich nur irgendwas total Lächerliches aus mir raus. Also man konnte nichts damit anfangen. Aber ich glaube, dass Betätigung, welcher Art auch immer, wirklich, wirklich gut helfen kann, in solchen Situationen irgendwie die Gedanken auch einmal wenigstens für kurze Zeit irgendwo anders hinschicken zu können.
War das so eine intuitive Reaktion, dass Sie sich wieder betätigen wollten, dass Sie wieder arbeiten wollten? Oder gab es auch jemanden, der Sie an die Hand genommen hat? Oder hatten Sie vielleicht sogar psychologische Betreuung, die gesagt hat, vielleicht ist das Ihr Weg, wieder arbeiten?
Nee, das ist von mir gekommen. Das wollte ich gerne. Und ich bin aber auch ein recht aktiver Mensch. Also ich möchte gerne erschaffen, egal ob es jetzt mit Geld dann vergolten wird oder nicht. Aber ich habe Spaß daran. Ich habe Spaß daran, Dinge zu machen. Und es tut mir gut, produktiv zu sein. Ich glaube, das tut eigentlich allen Menschen gut.
In Ihrem Buch kann man auch lesen, dass Sie irgendwo an einer Stelle oder glaube ich sogar an mehreren Stellen schreiben, die Leute sollen ihre Ratschläge für sich behalten, wenn sie auf sagen Leute in solchen Trauersituationen treffen. Man kann fast nichts Falsches sagen, sondern mit den Leuten sprechen. Da zitieren Sie Daniel Schreiber, den hatte ich auch mal in meinem Podcast hier als Gast. Da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, genau darüber. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, wenn Sie gesagt haben, Sie haben schnell wieder angefangen zu arbeiten und wollten auch die Buchvorstellung nicht noch weiter verschieben, dass es doch auch einige gab, die wahrscheinlich blöde Ratschläge gegeben haben.
Ach, natürlich. Natürlich. Aber das ist ja in allen Lebensbereichen so, dass die Menschen immer sehr gut wissen, wie das richtige Leben funktioniert und wie man das eigentlich besser machen sollte. Also das ist, glaube ich, nicht nur auf das Thema Trauer oder Trauerbewältigung anzuwenden. Natürlich. Also, ja, ich weiß es nicht. Nein, ich will jetzt hier keine blöden Geschichten erzählen. Ich behalte sie für mich. Aber ich glaube, das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann, Menschen, die gerade einen Verlust aufzuarbeiten haben, auch noch das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie falsch damit umgehen und dass sie eigentlich etwas ganz anderes machen sollten. Weil man ist ohnehin so verletzlich in dieser Zeit. Also das ist etwas, woran ich mich sehr gut erinnere, trotzdem wir in diesem Nebel waren. Mir zumindest ging es so, dass ich, also alles durchdrang mich wirklich bis ins Mark. Jedes komische Wort, jeder halbe Blick. Also man muss so gut aufpassen mit Trauern. Ich habe das auch von vielen anderen Menschen gehört, dass die einfach so offen sind. Die sind wie so eine offene Wunde. Und alles kommt mit so einer Wucht. Und da gilt es wirklich ganz zart und mitfühlend zu sein.
Vielleicht gerade, weil das so ist, trauen sich dann die Leute gar nicht, irgendwas zu machen.
Ja, man hat auch Angst, was falsch zu machen. Aber eigentlich, ich glaube, solange man nicht irgendwie Vergleiche anstellt oder vom Nachbarn erzählt, dessen Kind ja noch was viel Schlimmeres passiert ist oder so, Oder irgendwie, ja, immer dieses, ja, und bei dem war es ja so und so und der hat dann das und das gemacht, sowas will man nicht hören in der Zeit. Aber wenn man dann kommt und einfach da ist, zuhört, vielleicht von eigenen Erlebnissen erzählt, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, wenn Leute sich aufgemacht haben. Und ich habe auch gestaunt, wie viele Geschichten es eigentlich gibt, die sonst nie erzählt werden, wo, weiß ich nicht, Geschwister verstorben sind oder irgendwie ganz traurige Situationen mit den Eltern da waren und die Leute teilen es eigentlich nicht. Sie teilen das nur in solchen Momenten, wo ohnehin schon alles so offen ist und da liegt und dann denken sie, ja, jetzt kann ich das erzählen und das ist wunderschön.
Das ist mir aufgefallen, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass Sie viele Freundinnen haben, Freunde, die auch, sag ich mal, schwere Schicksale oder schlimme Krankheiten oder sonstige Dinge in ihrem Leben haben. Dann musste ich an meinen Freundeskreis sagen, habe ich gesagt, bei mir ist es nicht so, haben meine Freunde Glück, vielleicht habe nur ich Glück, ich weiß es nicht. Oder ist es so, dass Sie die Leute dann vielleicht auch teilweise erst nachher kennengelernt haben in anderen Zusammenhängen und dann ist man irgendwie so... Es gibt ja manchmal so einen Effekt, dass wenn man eine Sache einem auffällt, dass dann irgendwie mehr Sachen, die dazu passen, einem aufgehen. Oder war das schon vorher so?
Also die meisten Menschen, mit denen ich da spreche oder die in diesem Buch auftauchen, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Und es passiert einfach über die Dauer dann vielleicht auch dadurch, dass wir älter werden alle. Ja, kommen diese Geschichten, kommen Krankheiten, kommen Todesfälle. Vielleicht haben sie einfach unverschämtes Glück.
Man hat ja so eine Aberglauben, wenn man so ein Glück hat, irgendwann muss das Glück aufhören. Aber,
ja, aber der Teufel scheißt auch immer auf den größten Haufen. Also,
ja, genau. Ist auch kein schönes Bild, aber ich jetzt sagen Sie, wir sind ja ein Christmund, ist ja ein christliches Magazin.
Aber, dann erst recht über den Teufel reden,
ja, genau.
Oder?
Aber ich meine nur das schon, aber ich will ja da nicht sagen, hier Teufel, scheiß mich an, aber nein, das ist ja nur ein kleiner Witz. Ja, das bin ich in dem Fall, wenn es dann für mein Glück weiterhin gut ist, wäre ich vielleicht doch bereit, das zu sagen.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Mir fehlt jetzt ein bei dem, was Sie gesagt haben. Ich hatte Maike Wetzel, das ist eine Berliner Schriftstellerin, auch hier im Podcast. Die hat über einen Roman geschrieben, über den plötzlichen Unfalltod ihres Mannes. Der ist hier in der Nähe von Berlin in einem Badesee bei einem Unfall auch plötzlich verstorben. Und die hat gesagt, sie hat dann auch danach, so ähnlich wie Sie es gerade gesagt haben, viele Geschichten gehört von Leuten, denen was Ähnliches passiert ist. Und dann hat sie tatsächlich das so auch in einer gewissen Weise getröstet, dass sie gehört hat, es geht vielen Leuten so und nicht nur mir. Können Sie da mit dem Gedanken auch was anfangen?
Ja, so sehr. Und deswegen musste ich auch darüber schreiben. Also mir hilft Schreiben auch immer sehr, die Dinge zu verarbeiten. Ich schreibe ja über fast alles, was ich erlebe. Aber ich habe mich auch erinnert, ich habe ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bevor ich das gemacht habe mit dem Schreiben, aber ich habe mich erinnert an ein Buch, das mir eine Freundin geschenkt hatte, die im Übrigen kurze Zeit nach meinem Sohn selber verstorben ist. Also es war auch, oh Gott, vielleicht häuft sich das doch in meinem Leben. Also jedenfalls, sie hatte mir ein Buch geschenkt für verwaiste Eltern, in dem ganz, ganz viele Geschichten von Familien versammelt waren, die ein Kind verloren haben, auf vielleicht eine plötzliche Weise durch einen Unfall oder was auch immer, aber auch mit Krankheiten, Totgeburten, solche Dinge. Und ich kann mich erinnern, dass ich im ersten Moment dachte, Mensch, warum schenkst du mir das denn jetzt? Ich will dann auch noch die Leidensgeschichten der anderen Leute lesen. Aber irgendwie hat mich dieses Buch dann doch angezogen. Es lag dann da auf dem Couchtisch und ich habe reingeschaut und es war so unglaublich tröstlich. Sie können sich das nicht vorstellen, wie viel Trost mir am Ende dann doch die Geschichten der anderen Menschen gegeben haben, weil genau dieses dann spürbar wurde, nein, wir sind nicht die Einzigen, denen das jemals passiert ist. Erstens. Und zweitens, man überlebt es. Man überlebt es. Es gibt ein Leben auch danach, denn es fühlt sich ja in dem Moment so an, als ob das Leben jetzt zu Ende wäre. Als ob es irgendwie nicht weitergehen könnte. Als ob man immer in diesem Loch drin sitzen würde, immer in diesem Nebel. Aber das ist nicht wahr. Und weil mir das so tröstlich war, habe ich angefangen, auch darüber zu schreiben. als hier, bitteschön, hier kommt meine Geschichte, nehmt sie. Und interessanterweise war diese Geschichte auch vielen Menschen dann sehr, sehr tröstlich. Also es gab sehr viel Feedback dazu, auch tatsächlich von Eltern, die ihre Kinder verloren haben, auf eine plötzliche Art und Weise. Oder auch von Menschen, die von Krankheiten hier heimgesucht wurden und sich mit ihrem Ende auseinandersetzen müssen.
Das Feedback auf die Artikel, die sozusagen der Vorläufer des Buches sind. Ich verstehe das einerseits total, andererseits denke ich so eine Sache wie dieser plötzliche Tod von ihrem Kind ist ja sowas, was einem zeigt, irgendwie diese Welt ist, also das weiß man natürlich abstrakt vorher, aber diese Welt birgt so viel Schreckliches, es kann so viel Schlimmes passieren und dann liest man in so einem Buch, es ist nicht nur mir, sondern es geht auch allen anderen auch so. Es gibt also sozusagen nicht nur das Schreckliche, was ich erlebe, das Schreckliche, sondern so viele erleben das Schreckliche. Könnte man natürlich im Umkehrschluss auch denken, es macht es einem nicht besser, sondern es macht es ja nur schrecklich. Aber man sieht, es geht allen so schlimm.
Und es geht den Menschen ja noch viel schlimmer auf der Welt. Also ich habe mein Kind verloren, aber andere verlieren vielleicht alle ihre Kinder und verlieren dazu noch ihre Beine und werden weggebombt oder so. Ich glaube, dass das Tröstliche am Ende doch überwiegt. Und natürlich kann einem die Unwägbarkeit des Lebens und auch des Todes eine Wahnsinnsangst einjagen. Aber ich glaube, diese Angst haben wir ja doch, die haben wir ja auch trotzdem. Also dieses Gefühl, jederzeit könnte etwas Schreckliches passieren oder wir könnten möglicherweise nicht so viel Zeit haben, wie wir eigentlich wollen. Selbst wenn wir uns das nicht bewusst vor Augen führen und nicht, so wie ich schon vorhin, ständig an den Tod denken, so läuft es ja trotzdem mit. Also ich habe für dieses Buch mich sehr viel mit Literatur beschäftigt zum Thema Tod und auch eben die psychologischen Aspekte unseres ganzen Daseins so ein bisschen mir angeschaut. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass man eben beobachten kann, dass so viele von den Problemen, die wir eigentlich heute haben, von ganz normalen Alltagsfragen, von dieses, ich kann mich nicht festlegen, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich in diese Stadt gehen oder in jene Stadt, soll ich mit diesem Partner weiterhin noch zusammen sein? Also diese Angst, etwas zu verpassen, diese FOMO, die uns ja eigentlich so dieses Zeitalter prägt, in dem wir uns befinden, dass die im Grunde ja auch nur auf diese unbewusste Angst vor dem Tod zurückgeführt werden kann. Denn wenn wir keine Angst hätten, dass uns irgendjemand einen Riegel vorschiebt, dass wir irgendwo Schluss machen müssen mit allem sozusagen, dann könnten wir uns auch ganz leicht festlegen. Dann könnten wir auch ganz leicht Entscheidungen treffen. Und dann müssten wir auch vielleicht keine merkwürdigen Ängste haben vor Spinnen oder vor der Höhe oder was auch immer es da noch geben kann.
Für unsere vielleicht Hörer, die es nicht wissen, FOMO, sozusagen Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ich habe es aber trotzdem nochmal gefragt, wegen dem, dass einem das Trost gibt, weil ich mich auch immer frage in diesen Gesprächen, was ist Trost eigentlich überhaupt? Also was für eine Art von Gefühl ist das? Ja, ist es was einen eher aufbaut und einem sozusagen wieder Hoffnung für die Zukunft gibt oder ist es nur etwas, was einem stabilisiert oder so? Es ist natürlich, es ist ein Wort, wir kennen das und vielleicht haben wir es auch schon mal empfunden. Aber es ist natürlich immer schwer, darüber zu sprechen. Wie ist das, wenn man Trost empfindet?
Also ich empfinde Trost vor allen Dingen in Gemeinschaft. Ich glaube, Gemeinschaft ist wirklich, wirklich ein Schlüssel dazu, um Dinge zu überstehen, was auch immer für schlimme Dinge einem widerfahren können. Aber solange man Menschen findet, die einem, ob jetzt physisch oder auch nur psychisch, die Hand halten können und da sind und bereit sind, das Gefäß zu sein für deinen Schmerz, deine Unsicherheit, deine Angst, dann ist das alles auch nur noch halb so schlimm. Und ich bin mir auch wirklich sicher, dass ich diese Zeit nicht so gut überstanden und weggesteckt hätte, wenn man das überhaupt gut überstehen und wegstecken kann. Aber wenn ich nicht meine Freundinnen und Freunde gehabt hätte, mein Mann, meine Kinder, also wir sind in ein sehr, sehr weiches Nest und Nest, was auch immer. Also wir sind sehr weich aufgefangen worden voneinander. Und das hat einfach alles so, so, so viel besser gemacht.
Und jetzt sind 3 Jahre vergangen, seitdem ihr Sohn gestorben ist. Welche Rolle spielt er heute noch in Ihrem Leben?
Witzigerweise immer noch die gleiche, die er vorher gespielt hat. Also er ist kein logistisches Problem mehr, sage ich jetzt mal. Also man muss sich jetzt keine Gedanken mehr machen, was er morgens mit in die Schule bekommt und wer ihn jetzt nachmittags betreuen wird und was es für Geschenke zum Geburtstag geben soll. Aber er ist genauso präsent, wie er es vorher war. Wir reden nach wie vor viel über ihn. Wir erinnern uns ständig an irgendwelche Dinge. Seine Sachen sind zwar zum Großteil verschenkt, aber so bestimmte Erinnerungsstücke oder Alltagsgegenstände sind auch einfach immer noch an ihrem Platz. Also seine Jacke hängt noch da, seine Schuhe stehen noch da, seine Trinkflasche steht noch da. Also all solche Dinge, auch wenn sich schon vieles in unserer Wohnung verändert hat und sein Zimmer zum Beispiel nicht mehr sein Zimmer ist. Da ist jetzt eine seiner Schwestern eingezogen, weil es einfach ein besseres Zimmer war. Konnte man ihr nicht vorenthalten. So, also er ist als Person immer noch da und er ist ganz selbstverständlich da. Und ich glaube auch so selbstverständlich, dass es manchmal ein bisschen befremdlich ist für außenstehende Personen, dass wenn wir irgendwie am Tisch sitzen, wir dann ganz klar noch irgendwie so, ja, und Edgar hat irgendwie das gemacht und bla bla bla, Edgar, erinnerst du dich noch? Er hätte das jetzt aber gar nicht gegessen und so. Weil für die Leute der Tod auch einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, ein Thema, das sie gerne umschiffen, und der Tod eines Kindes, ja, ist recht. Und wenn der dann so präsent ist, so als ob nichts gewesen wäre, so als ob wir vielleicht auch ein bisschen blöd sind, ich weiß nicht, als ob wir es nicht gemerkt hätten, ja, dann, aber irgendwie finden die Leute das dann auch cool.
Ja, wenn man selbst so befangen damit umgeht, dann ist es komisch zu sehen, wie wenn jemand anders unbefangen mit dem Thema umgeht.
Und die meisten Menschen gehen leider sehr befangen damit um, ja.
Andererseits, wenn jemand, also ich rede ja auch sehr viel über das Thema, wenn ich diesen Podcast mache und sonst was aus anderen Gründen, aber ich finde immer, man kann es ihnen auch nicht so richtig vorwerfen, den Leuten, weil ich meine, wenn man jetzt sagt, man hat es nicht, man, also es ist einem zum Glück nicht sowas Schlimmes passiert, was wäre der Grund, warum sollte ich es jetzt ändern, warum sollte ich mir das Thema so ins Haus reinholen, wenn es gar nicht da ist von selbst?
Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Also ich weiß nicht, ob ich damals befangen gewesen bin, bevor das alles passierte. Ich wurde zum Glück schon vorbereitet durch ein paar Todesfälle im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ja, ich kann mich erinnern, ich war auch nicht entspannt damit. Und ich merke auch jetzt noch, wenn andere Leute lieben, sterben, dass ich auch immer noch denke, oh, jetzt mal die richtigen Worte finden.
Aber trotzdem finde ich, kann man dein Buch schon so verstehen. Ich finde, es hat so einen gewissen existenzialistischen Pathos. So. stellt euch der Endlichkeit, du schreibst ja auch so richtig, also richtig existenzialistisch, aus dem Annehmen der Endlichkeit, also aus dem Annehmen einer Unfreiheit, würde ich jetzt mal sagen, folgt eine Freiheit. Könnte man fast schon Sartre im Hintergrund hören. Ja, also es ist ja schon so ein bisschen so, du drehst quasi dieses Negative in was Positives. Weil, also du sagst natürlich nicht, alles wird gut mit dem Tod, aber du versuchst oder du schaffst es in dem Tod, was ja letztendlich was Befreiendes zu finden.
Das, glaube ich, ist auch der einzige Weg, mit allem umzugehen, was man nicht möchte, was man nicht mag, was aber trotzdem unvermeidbar ist auf eine Weise. Also vieles können wir ja verändern, manches eben nicht. Ne? Es gibt Grenzen, die sind uns gesetzt, physisch. Der einzige Weg, damit umzugehen und dabei trotzdem glücklich zu werden, ist zu sagen, ja, ja, dann nehme ich das jetzt und dann arbeite ich jetzt damit. Ich mache jetzt das Beste draus, und so kalenderspruchmäßig das jetzt auch klingt, aber das ist etwas, von dem ich mir wirklich wünsche, dass das mehr Menschen gelingen würde, egal ob die jetzt mit dem Tod tatsächlich konfrontiert sind oder nicht. Ich glaube, das muss man dafür gar nicht. Zu begreifen, dass man eben möglicherweise nicht noch 100 Jahre vor sich hat, dass man seine Zeit nicht damit vertrödeln sollte, darüber zu jammern, was alles nicht funktioniert, was alles nicht geht, was nicht geklappt hat, wie schlimm das Leben ist. Wir haben trotzdem immer noch so viel, egal was nicht geklappt hat und was nicht geht. Das sollten wir anfassen, damit sollten wir arbeiten.
Gibt es manchmal so eine Art von Schuldgefühl, dass man sich vorstellt, dass man quasi so Edgar gegenüber irgendwie schuldig wird, dass man jetzt fröhlich ist, obwohl er es nicht mehr sein kann? Das ist jetzt wirklich überhaupt nicht als Vorwurf gemeint, nur das Lachen war jetzt so ein bisschen so, habe ich gedacht, so, jetzt kommt es jetzt wie ein Vorwurf oder, sondern ich glaube, das ist als Hintergrund für die Frage, wenn ich mir, wie gesagt, wieder von meiner Position aus das so vorstelle, dann, ja, kommen mir solche Gedanken, also für mich jetzt persönlich, ja, dass ich denke so, wie kann man denn eigentlich, habe ich das Recht dann noch darauf oder sowas, ja?
Witzig, das ist, ich glaube nicht, dass mir dieser Gedanke schon mal gekommen wäre. Ich glaube nicht. Ich kann mich erinnern, dass es uns sehr schwer gefallen ist, anfangs zu lachen oder glücklich zu sein, auch in Momenten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das durch ein Schuldgefühl ausgelöst gewesen wäre. Ich glaube erst recht, dass wir lachen sollten und glücklich sein sollten, weil Edgar gestorben ist. Also wir haben erst recht gezeigt bekommen, dass das Leben so schnell vorbei sein kann. Dass du kannst es nicht wissen. Von einer Sekunde auf die andere kann es einfach zu Ende sein. Und das gilt für jeden Menschen. Offensichtlich. Edgar hat es demonstriert. Kerngesundes Kind, zack, tot. Und ich weiß von mir jetzt eben auch, dass mein Herz so weit angegriffen ist, dass für mich auch der plötzliche Herztod jetzt gar nicht so ein unwahrscheinliches Ende darstellt. Also ich habe zwar einen Defibrillator, der mich dann auch schockt, wenn das Herz zu schnell wird, also wenn es kurz vor tödlich geht, wird, naja. Aber es bietet mir ja trotzdem keine hundertprozentige Garantie dafür, dass nicht doch irgendwas passieren kann mit meinem Herzen oder etwas ganz anderes passieren kann. So, und wenn man sich das vor Augen führt, und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Nee, ich weiß
Ich
auch nicht, ob die Frage so klug war. Ich
wollte
zweifle
irgendwas
schon
ins Fall.
an der
Nee,
Klugheit meiner
die
Frage,
war
aber
super klug. Es war das, ob wir lachen dürfen. Genau,
ja.
also, ich habe viel zu lange einen Exkurs gemacht, um das jetzt abzugrenzen. Also, wenn wir wissen, es kann jederzeit vorbei sein und Edgar hat demonstriert, dass es wirklich sehr, sehr schnell gehen kann, von einem kerngesunden Kind zu einem toten Kind, von einem kerngesunden Menschen zu einem toten Menschen. Also es kann uns wirklich immer ereilen, jeden und jede von uns. So haben wir doch die Pflicht, würde ich fast sagen. Also nicht, dass es da irgendwie ein Aufsehkommando geben würde oder so, aber wir haben doch die Pflicht, uns ein schönes Leben zu machen und uns dafür anzustrengen, dass wir glücklich sein können, die Menschen um uns herum glücklich sein können. Ich finde erst recht, seit Edgar gestorben ist, sollten wir das Leben auskosten, so gut es geht.
Man findet, finde ich ja, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, in deinem Buch so dieses Existenzialistische oder auch, man könnte auch sagen, so eine Kämpferhaltung. Das hattest du ganz am Anfang auch schon auf die erste Frage geantwortet. Und es gibt ja eine Szene in deinem Buch, da beschreibst du, wie dein Ex-Mann und du, ich glaube, im Wohnzimmer saßen, erst einige Tage, nachdem Edgar gestorben war. Und dann hat er einen Satz gesagt, für den du ihm auch dankbar bist. Der war, was geschehen ist, ist geschehen, aber ich werde mir davon verdammt nochmal nicht mein Leben kaputt machen lassen. Du schreibst dann, unser Leben nicht kaputt machen lassen, obwohl es uns übel mitgespielt hat. Das ist, glaube ich, unser aller große Aufgabe. Und das hast du jetzt ja auch gerade auch nochmal gesagt. Aber hast du, also ich finde es wahnsinnig beeindruckend und es ist überhaupt nicht als Kritik gedacht, aber nur nochmal, um nachzuspüren, weil ich es fast gar nicht glauben kann. Hast du auch mal ans Aufgeben gedacht, irgendwas gedacht, ich kann das nicht, das ist mir doch, das ist, es macht mir jetzt doch mein Leben kaputt. Ich schaffe es nicht, mich dagegen so aufzubegehren.
Vielleicht bin ich ein sehr leidensfähiger Mensch, frage ich mich gerade, weil ich schon glaube, dass ich eine Menge aushalten kann. Und trotzdem würde ich da gerne zurückfragen, was würde das denn heißen, aufzugeben? Was würde das bedeuten? Selbstmord oder eine ewige Depression oder was könnte das bedeuten?
Das sind natürlich schreckliche Möglichkeiten, die es bedeuten könnte, die wahrscheinlich auch, so habe ich mir es dann, als ich über die Frage nachgedacht habe, gedacht, auch wahrscheinlich, du hast ja noch andere Kinder, schon allein deswegen noch viel weiter als Möglichkeit, also nicht als Möglichkeit bestanden, sondern in der Ferne lagen. Aber ja, also ich meine ja mit auch ans Aufgeben gedacht, nicht so sehr wie eine echt rationale Überlegung, ich gebe jetzt auf, sondern einem, dass man eher das Gefühl hat, man hat die Kraft nicht, also man muss aufgeben. Ja, ob man dann depressiv wird oder was auch immer daraus wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber also ich finde es schon, das ist so eine Kraftdemonstration, dein ganzes Buch. Ja, also es lässt einem sehr viel, also mir zumindest, ja, sehr viel Hochachtung und Beeindruckendes. Ja, also ich denke so, wow.
Oh mein Gott, und das, obwohl ich so ein schwaches Kerlchen bin. Mir haben tatsächlich meine Kinder sehr geholfen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Edgar mein einziges Kind gewesen wäre. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, natürlich, weil es eben so ist, wie es ist. Aber eben noch andere Menschen zu haben, die ebenso wichtig sind wie Edgar, die ihm ebenbürtig sind in dem und die mich ja brauchen und nicht nur als Mutter brauchen, sondern auch als Mensch, der sie durch diesen Verlust auch hindurch begleitet, der für sie ja genau so einer oder vielleicht sogar noch schlimmer ist als für mich. Ich glaube, also ich in meinem Vorstellungshorizont gibt es dieses Wort oder diese Option aufgeben nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Das sind auch wieder so die Arbeit, die Tätigkeit, sagen das, ja, das Schaffen, was einen so, also Kinder sind ja auch jetzt nicht nur Arbeit, aber da muss man ja auch viel machen, muss man die ganze Zeit sich drum sorgen, man muss irgendwie, ja, deren Leben mitbereiten, das lässt einem auch nicht so die Möglichkeit, einfach es sein zu lassen. So ähnlich wie das Schreiben ist ja auch eine Tätigkeit, die, von der du ganz am Anfang gesagt hast, was dich dann so rausgezogen hat.
Ja, vielleicht ist es so, ich möchte beschäftigt sein.
Ja, oder du musst, also sozusagen als Mensch brauchen wir das.
Wenn man das nicht hat, Aufgabe.
Wenn man das nicht hat, dann, ja, dann geht der Sinn verloren, ob wie auch immer man es sagen möchte. Ja.
Ja.
Jetzt habe ich schon gesagt, geht der Sinn verloren. Ich hatte ja schon mehrmals existenzialistisch gesagt, die gehen ja auch, ein Grundmoment des Existenzialismus ist ja auch, dass man davon ausgeht, dass die Welt eigentlich keinen Sinn hat. Also jetzt mal keinen größeren Sinn, außer vielleicht das eigene Leben zu leben. Und so lese ich das bei dir auch. Also kannst mir gerne widersprechen, dass es da jetzt nicht irgendwie so eine Art von Glauben an einen höheren Sinn oder sowas mitschwingt. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Also ich würde sehr, sehr gerne an etwas glauben, das größer ist als wir. Ich habe es noch nicht geschafft. Irgendwie finde ich da keinen Zugang. Es kommt mir alles immer so fantastisch vor, so wie ausgedacht. Was ist nicht ausgedacht? Naja, dass wir jetzt hier sitzen, ist zum Beispiel nicht ausgedacht. Und das ist natürlich auch ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen dumm, sich immer nur an dem zu orientieren, was man tatsächlich fühlen, sehen, begreifen kann. Und möglicherweise gibt es Dinge, die wir eben nicht begreifen können, die höher sind als wir. Aber ich weiß es nicht. Ich spüre es noch nicht. Ich habe dazu keinen Zugang. Ich beneide wirklich meine Freundinnen und Freunde, die irgendeiner Art von Glaubensgemeinschaft angehören oder vielleicht auch nicht, aber einfach einen Glauben an einen Gott haben und so ernsthaft verfolgen, weil ich weiß, die haben auch noch mal eine andere Art Trost. Die haben möglicherweise auch noch mehr Gemeinschaft dadurch, aber sie haben auch die Gemeinschaft, also Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, aber sie haben auch die Gemeinschaft mit Gott. Das ist etwas, das ich nicht habe. Und gerade dieses Gefühl von, egal was mir passiert, egal wie schlimm es kommen kann im Leben, ich bin aufgehoben, ich bin gehalten von, nennen wir es jetzt mal, einem Vater, einem Elternteil. So. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wunderschönes Gefühl. Und das macht ganz sicher. Und das ist eine Sicherheit, die ich nicht habe.
Aber wenn man jetzt mal sozusagen von so großen abstrakten Ideen wie Gott oder was auch immer man als Sinn bezeichnen will, wenn man jetzt mal davon absieht, was würdest du sagen, ist dann das, was dir absolut wichtig ist im Leben? Wenn man sagt, es gibt nicht einen Sinn des Lebens, aber was absolut wichtig ist, das, was eben auch dazu führt, dass du diese Kampfansage an das Schicksal immer wieder tätigst. Ja, aber es muss ja irgendwas geben, ich glaube jetzt nicht, dass es nur sozusagen so eine Art Überlebensinstinkt ist, das kann ja auch sein, aber meistens hat man ja irgendwie so eine Art von Vorstellung, irgendwas, was einem wirklich so wichtig ist, dass man sagt, das ist vielleicht das.
Sowas habe ich nicht. Ich habe so etwas nicht. Ich glaube, dass es eigentlich weitestgehend egal ist, was jeder von uns mit seinem oder ihrem Leben anstellt. Es ist letzten Endes sogar egal, was wir mit diesem Planeten anstellen, so traurig das auch ist. Wir sind nicht die Krone dieser Schöpfung. Wir sind in einem unendlichen Weltall ein wirklich so ein mikroskopisch kleines Teilchen, das von dem nichts abhängt eigentlich. Also sowohl von uns als Spezies als auch von uns als Person sozusagen. Und alles, was wir haben, ist wie eine Art Eigenverantwortung. Zu sagen, ich bin verantwortlich für das, was ich mit meinem Leben mache, mit meiner Energie, mit meinen Gefühlen auch. Ja, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und das ist im Grunde die ganze Macht, die wir haben. Das mag sehr wenig sein, zumal wenn wir auch noch die ganzen Einschränkungen mit reinrechnen, die uns irgendwie mitgebracht werden von Geburt oder von Schicksal oder von was auch immer. Aber Ich finde, das ist eigentlich wunderschön. Wir haben jeder und jede für sich so eine eigene kleine Spielwiese und die können wir ausgestalten in gewissen Rahmen, so wie wir wollen. Ich finde, das klingt nach ein bisschen wenig. Es ist nicht so dieses globale, wahnsinns-epische Ding von, wow, du kannst die Welt und alles, was du willst, kann Wirklichkeit werden. Aber uns ist sehr, sehr, sehr viel mehr gegeben, als wir oft denken.
Es ist wieder total existenzialistisch sozusagen. Und Sartre hat ja gesagt, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Also wenn ich jetzt mal versuche, hier so eine Brücke zu schlagen.
Ja, danke schön.
Ich könnte ja sagen, aus dieser Erkenntnis, dass wir nicht mehr haben als die eigene Selbstverantwortung, könnte ja die zweite Erkenntnis fließen, dass wir schon auch die Aufgabe haben, den anderen Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Selbstverantwortung auch ausleben zu können. Also wir erkennen, wir haben nicht mehr als das, wir versuchen, ein gutes Leben zu leben. Aber viele haben nicht mal die Möglichkeit, vielleicht das, weil ihnen die äußeren Rahmenbedingungen dabei sozusagen sie daran hindern. Dann könnte eine Aufgabe für unser Leben sein, etwas, was uns absolut wichtig ist, das Leben so zu machen, dass auch die anderen Menschen diese Möglichkeit haben.
Aber das passiert ja dann hoffentlich automatisch. In dem Moment, wo du für dich selbst die Verantwortung übernimmst und eben nicht in diese, ja, wie kann man sagen, in diese niederen Instinkte reinkommst von also das, was eigentlich, wie ich denke, dem gesunden und dem glücklichen Menschen nicht so eigen ist, dieses Lügen, Betrügen, sich bereichern, schlecht über andere Menschen reden und so weiter. Also all das, was eigentlich niemand von uns in seinem Leben haben will, in dem Moment, wo, ich bin wirklich überzeugt davon, dass in dem Moment, wo du ganz ehrlich in diese Eigenverantwortung dir selbst gegenüber gehst und dich so verhältst, wie es dein innerer Wesenskern eigentlich gerne möchte. Wir alle wollen in Frieden leben. Wir alle wollen satt sein. Wir alle wollen glücklich sein und positive Beziehungen haben. Ja, also in dem Moment, glaube ich, passiert es ganz automatisch, dass du anfängst, Verantwortung auch für andere zu übernehmen, dass deine Taten gute Taten sein werden und eben nicht von irgendwelchen, ja, ich weiß nicht, Reptiliengehirn getriebenen Handlungen zu werden. Ja, jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt. Warte, nochmal von vorne. Wie kann ich diesen Satz abschließen? Ohne Reptiliengehirn.
Ich finde Reptiliengehirn total cool. Das kam bisher in meinem Podcast noch nicht vor. Das sollten wir drin lassen. Und okay. Ich habe auch gemerkt, dass ich aus Versehen jetzt gerade, wo wir ausgemacht haben, dass wir uns siezen, du gesagt habe. Es tut mir leid.
Ich finde das sehr sympathisch. Ich habe mich richtig doll gefreut. Wir hätten von vornherein du sagen
sollen. Es tut mir leid. Ich bleibe jetzt dann dabei.
Ist okay. Ja, das ist genau. Super.
Ja. Ich wollte jetzt aber trotzdem nochmal, das ist jetzt natürlich ein harter Schnitt, weil wir jetzt gerade so viel gelacht haben, aber vielleicht passt es auch, aber wenn du eben so, sagen wir mal, absolut rational und eben alles, sagen wir mal, übernatürlich oder alles Gläubige ablehnst oder sagst, du kannst damit nichts anfangen, dann hast du auch keinerlei Hoffnung auf ein Wiedersehen oder sowas. Oder würdest nicht sagen, Edgar ist noch irgendwo oder sowas?
Oh, ich wünschte, er wäre. Also ich lasse mich super gerne eines Besseren belehren. Ich hatte auch schon mal überlegt, zu einem Medium zu gehen und Kontakt aufzunehmen zum Jenseits. Ah, das ist ja auch so ein Quatsch. Also es gibt so, ab und zu gibt es diese Idee von, oh, das wäre ja schon cool, wenn es irgendwas gäbe. Also ich schließe das nicht komplett aus, aber im Moment habe ich da noch keinen Zugang.
Aber ich fand es ganz interessant, weil als ich dein Buch gelesen habe, habe ich dann gemerkt, das schreibst du ja auch, du schreibst ja auch darüber und sagst es so, wie du es jetzt auch mir gesagt hast, aber trotzdem, wenn du dann über ihn schreibst, gelingt es einem auch nicht ganz, so zu schreiben, als wäre er komplett weg. Ja, klar, weil er ja wahrscheinlich auch noch in den Gedanken da ist, weil er, wie du gesagt hast, in deiner Wohnung an vielen Stellen noch da ist. Also er ist zumindest noch in so einer Art von, ja, in eurem Bewusstsein ist er noch vorhanden.
Absolut, der ist sehr lebendig in dieser Hinsicht, ja. Vielleicht ist das auch schon alles, was es geben kann. Ich weiß es nicht. Was denkst du denn?
Ja, ich bin ja leider auch nicht sehr hoffnungsvoll, wie auch man das nennen möchte, sondern ich denke schon auch, dass mit dem Tod das Leben aus ist und dass die Toten tot sind, also nicht mehr da sind. Gleichzeitig würde ich mich jetzt nicht unbedingt als Nihilist oder sowas bezeichnen. Also ich habe dann eben eher so die Vorstellung, dass es irgendwie trotzdem einen höheren Sinn gibt, den wir nicht erkennen jetzt und an dem wir versuchen zu partizipieren, indem wir eben, so ähnlich wie ich auch Sartre ausgelegt habe, sagen, versuchen irgendwie die Welt zumindest, so wie wir es verstehen, ein bisschen besser zu machen, was auch immer das bedeutet. Und dass wir damit versuchen, an diesem höheren Sinn irgendwie zu partizipieren, mitzumachen. Aber ja, ich glaube schon auch, dass die Toten tot sind. So schade es ist.
Es wäre auch einfach zu toll, wenn man auch wiederkommen könnte zum Beispiel. Das fände ich großartig. Wenn man hier noch nicht fertig ist, dann einfach im nächsten Leben weitermachen.
Obwohl es dann ja viele andere Folgeprobleme gäbe. Also ich meine, wenn man sich das jetzt mal, natürlich ist es für jedes einzelne individuelle Leben, kommt dann das wie eine tolle Vorstellung vor, wenn man sich das jetzt mal für die Gesamtheit der Menschheit überlegt, die könnten alle wiederkommen, so viele Milliarden, wo sollen die alle hin?
Also ich meine, wir werden ja immer mehr. Die Frage wäre, wo kommen dann die ganzen zusätzlichen Seelen her, die es am Anfang noch nicht gegeben hat?
Ja. So, also deswegen, diese ganzen Theorien haben auch dann immer irgendwelche Hinkefüße, genau, gehen irgendwie nicht ganz auf. Aber trotzdem, natürlich, die Vorstellung wäre ganz schön. Und auch die Vorstellung, die es ja auch gibt, dass man eben eingeht in eine gemeinsame Weltseele, wo alle Seelen quasi vereint sind, ist auch schön. Allerdings will man auch nicht mit allen Seelen vereint sein. Es gibt vielleicht auch ein paar Seelen, mit denen will man nicht vereint sein.
Ja, wirklich. Ich glaube, also wenn es so etwas wie Seele gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Seele auch etwas Reineres ist, als das, was in der physischen Welt damit passiert. Also weil zum Beispiel, ein kleines Beispiel aus meinem Leben, ich bin ja auch nicht, also, für den Fall, dass das noch nicht klar geworden sein sollte, irgendjemanden auf dieser Erde. Also ich habe ja auch manchmal schlechte Gedanken und mache unsinnige Dinge und bin gemein und sowas alles. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das zu meiner reinen Kinderseele, der ich auf die Welt gekommen bin, gehört, sondern das sind irgendwelche komischen Anhäufungen, Anschichtungen von dem, was irgendwie hinterher gekommen ist. Aber wir wissen alle, Babys sind die reine Liebe. Alles, was Blödes nachher aus denen wird, das ist dann irgendwie draufgeschaufelt worden von anderen blöden Menschen. Und wenn ich aber zum Beispiel in Meditation bin oder viel meditiert habe, dann spüre ich, wie ich ganz anders sein kann, wie ich ganz zart und authentisch und bei mir sein kann. Und ich glaube, das ist viel mehr meine Essenz als dieses andere, was mir sonst im Alltag häufiger widerfährt. Und so wird es wohl auch mit den ganzen Bösen der Weltgeschichte gewesen sein.
Jetzt spüre ich doch so einen leichten Glauben an was Übernatürliches bei dir. Die Babys sind die reine Liebe und die Essenz.
Das ist nichts Übernatürliches. Du kennst doch Babys. Du weißt doch, wie die sind.
Das stimmt. Allerdings kenne ich auch Kinder, von denen ich mir gedacht habe, irgendwie sind die nicht nett. Also ganz kleine Kinder. Ja, also so ganz, es gibt doch auch so Kinder, von denen man denkt, so irgendwie, die sind klein und die Eltern, die sind eigentlich total nett. Was haben diese Kinder? Also sowas gibt's ja auch. Ich würde jetzt bei Babys, die sind ja auch noch so, sag ich jetzt mal, unfähig, was zu tun, was böse wäre, weil sie ja noch gar nicht auch körperlich in der Lage so richtig sind. Ja, deswegen würde man.
Ach, du meinst, die bringen schon sowas mit auf die Welt?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es muss ja geben. Also ich glaube nicht, dass alle Bösen erst durch die Menschen böse gemacht werden.
Ja, vielleicht haben sie gewisse Veranlagungen oder so. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Zum Beispiel meine zweite Tochter, die war ein totales Schreikind. Die hat uns fertig gemacht 3 Jahre lang. Und ich weiß noch, wie meine ältere Tochter dann manchmal dachte, vielleicht ist es ein Wechselbalg. Die war phasenweise wirklich davon überzeugt, dieses Kind wurde irgendwie ausgetauscht von irgendwelchen bösen Kreaturen und die haben uns irgendwas Schreckliches da ins Haus gebracht, weil sie uns wirklich an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Und also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dieses Kind ist die reine Liebe, aber ich weiß auch, sie hatte zum Beispiel eine sehr, sehr schwere Geburt, ich hatte eine sehr schwere Schwangerschaft, sie hat viel Anstrengungen, viel Stress erlebt und so weiter. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, Genetik spielt eine Rolle, aber wir sind dermaßen Produkte dessen, was um uns herum geschieht, wie wir behandelt werden. Nee. Ich glaube nicht an die bösen Babys.
Ja, müssen wir uns auch jetzt nicht klären, die letzte Frage. Wahrscheinlich gäbe es auch irgendwelche klugen Wissenschaftler, die uns das jetzt evidenzbasiert, wie man heutzutage sagt, erklären könnten. Vielleicht, wir müssen auch schon langsam zum Ende kommen, dieses Podcast. Vielleicht als letzte Frage noch, ist jetzt auch wieder eine große Frage, aber woher oder was ist deine Kraftquelle? Woher sammelst du Mut oder Hoffnung?
Aus Liebe, wirklich aus Liebe. Und ich meine damit jetzt nicht irgendeine Art von Selbstliebe, sondern durch Menschen, die mich lieben, die ich liebe. Also mein Partner, meine Kinder, meine Freundin, meine Freunde, mein Ex-Mann, meine Familie. Also ich habe einen ganzen Pulk von Menschen um mich herum, von denen ich weiß, dass ich mich immer werde auf sie verlassen können in jeder Situation. Und das ist eine Wahnsinnskraftquelle für mich tatsächlich. Und daran anschließend glaube ich auch ein bisschen, und okay, hier magst du mich wieder des Glaubens an das Übernatürliche überführen, vielleicht. Ich glaube auch ein bisschen an die Kraft meiner Ahnen, weil ich aus einer Familie komme, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, die sehr viel erlebt und erlitten haben, die sehr vieles aushalten mussten. Schicksalsschläge noch und nöcher, auch wenn ich das Wort gar nicht so gerne mag. Aber die hatten wirklich alle kein einfaches Leben. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen wie fast so in dieser Reihe zu stehen von diesen Menschen, denen allen wirklich schlimme Dinge widerfahren sind und die es aber trotzdem geschafft haben zu überleben, die es aber trotzdem geschafft haben, weiterzumachen. Ich kann nicht sagen, wie es denen allen gegangen ist, manchen wahrscheinlich gar nicht so sehr und vielleicht haben auch einige von denen innerlich aufgegeben tatsächlich, aber sie haben immerhin so weit gelebt, dass sie sich noch fortpflanzen konnten, dass ich am Ende dieser Reihe stehen kann. Und das ist für mich so ein kraftvolles Bild, wenn ich mir vorstelle, was für eine unendliche Reihe von Menschen hinter mir steht, wie sie alle da sind in meinem Rücken und ich stehe vorne und ich gehe und nach mir kommen jetzt auch schon wieder ein paar und wir sind ganz, ganz viele. Also diese Idee auch, das ist vielleicht auf mich alleine gar nicht so sehr ankommt, dass ich also weder alleine kämpfen muss, sondern es sind eben Menschen da, es gibt Menschen, die mich lieben und es gibt Menschen, die vor mir waren, aber auch, dass ich mich gar nicht so ernst nehmen brauche. Also dieses um sich selber kreisen, das doch sehr viele Menschen haben und das ich auch von mir kenne, vor allen Dingen vor Edgars Tod, diese Idee von, ich bin der Nabel der Welt und wenn ich jetzt einmal irgendwie einen schlechten Tag habe, dann ist mein Leben scheiße. Oder wenn ich den Job nicht kriege, dann ist alles verloren und ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist unwichtig. Es ist am Ende komplett unwichtig, ob du einen schönen Tag hattest, ob du einen schlechten Tag hattest. So, überleg's dir halt.
Vielen Dank, Katja Lewina, die jetzt im Podcast zu Gast war und das Buch geschrieben hat, Was ist schon für immer? Vom Leben mit der Endlichkeit. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Oh, danke dir.
Das war über das Ende, Folge 17. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Beim nächsten Mal spreche ich mit der Schriftstellerin Katrin Seifert. Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen oder ist Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.